Willkommen zu einer neuen Episode hier im Franchise-Universum Podcast. Und ich freue mich sehr, dass ich heute den Jan Schmelzle vom Deutschen Franchise-Verband hier mit an Bord habe. Denn wir wollen noch einmal die Frage stellen, was beschäftigt die Franchise-Wirtschaft heute ganz aktuell, lieber Jan? Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Wir haben das letztes Jahr schon mal gemacht und es war eine sehr, sehr viel gehörte Episode. Und genauso haben wir gedacht, jetzt zum Jahresanfang, also wir haben heute den 4. Februar, gucke ich gerade drauf. Bisschen früher wollten wir es eigentlich machen, haben es aber nicht geschafft. Aber wir haben noch 11 Monate, die wir 2025 uns anschauen können und können einfach gucken, was wird uns die nächsten Monate beschäftigen, was beschäftigt uns in der Franchise-Wirtschaft jetzt schon. Und ich freue mich über einen wunderbaren Rundumschlag und dass du dabei bist, lieber Jan.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und, das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls.
Hallo Steffen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf und ich kann mich sehr gut an unseren letzten Austausch erinnern. Das heißt, lass uns dran anknüpfen.
Genau, wir nehmen den Ball einfach dort wieder auf, wo wir ihn dort haben fallen lassen müssen, aus Zeitgründen quasi, und gucken mal so mit Blick auf jetzt Jahreswechsel 2025. Mir fällt jetzt gerade frisch die Wahl von Donald Trump ein. Der hat gerade Zölle durch die Gegend geschmissen, könnte man jetzt mal flapsig sagen, Richtung China und Mexiko und Kanada, zumindest gedroht, dann wieder zurückgenommen, weil dann in der Drogenpolitik Zugeständnisse gemacht werden. Also da sind ganz viele Machtspiele, die sich sehr stark auch auf die Wirtschaft auswirken können. Und es stehen die Wahlen an. Das sind schon mal so ganz akute Themen, aber wir wollen auch gleich noch ein bisschen breiter gucken. Was würdest du so von ziemlich weit oben aus der Metaperspektive betrachtet, was würdest du sagen, so wie ist das Gefühl gerade, wie ist die wirtschaftliche Empfindung gerade bezogen auf die Franchise-Wirtschaft, wenn man sich die Gesamtgemengelage drumherum noch so einbezieht und betrachtet?
Auf einen Punkt gebracht, es kriselt. Es kriselt überall. Stichwort multiple Krisen. Ich glaube, diese Begrifflichkeit haben wir das letzte Mal auch schon bei unserem Austausch gebracht. Multiple Krisen, was heißt das ganz konkret? Wenn wir uns jetzt von 2020 in das Jahr 2025 beamen, dann hatten wir Corona, wir hatten Inflation, wir hatten verändertes Verbraucherverhalten, wir hatten einen Ukraine-Krieg, die Lieferketten waren unterbrochen, wir haben eine große Unsicherheit im politischen Kontext, ganz aktuell, du hast es angesprochen, am 23. Februar ist die Bundestagswahl. Vor drei Monaten hatten wir noch eine Ampel, jetzt existiert diese nicht mehr. Bedeutet auch hier, für jeden Unternehmer, Unternehmerin ist Beständigkeit und Planungssicherheit wichtig und die besteht aktuell einfach nicht. Ich denke, das ist das Grundgefühl, was die Systemzentralen umtreibt und was vor allem dann auch deren Partnern umtreibt. Und da heißt es eben entsprechend, gut mit umzugehen.
Ja, du nimmst das Wort Krise in den Mund. Da finde ich, gibt es ein sehr schönes Zitat von dem Jens Korsen, dem Psychologen oder einem Psychologe, der so rund um Lebenszufriedenheit und Ähnlichem sich viel mit beschäftigt. Und er spricht immer davon, wenn Sachen nicht gut laufen, dann ist das ungünstig. Und er nutzt dann so einen schwäbischen Akzent, ungünstig. Und Krisen seien einfach besonders lange, besonders ungünstig. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Sichtweise, weil was will er damit sagen? Naja, also erstmal ist es so, wie es ist. Und es ist alles ohnehin im Wandel. Und dann laufen manche Sachen halt so, wie ich es erwarte, also günstig für mich. Oder eben nicht günstig für mich, weil ich eine andere Erwartung habe, es mir anders wünschen würde. Ich kann es aber nicht ändern. Wenn ich das aus Franchise übersetze, okay, wir nehmen das jetzt mal so hin, die wirtschaftliche Situation ist so, wie sie ist, aber wir haben auch Stärken im Franchising, beispielsweise durch das Partnerschaftliche. Also wir haben, wenn wir 100 Franchise-Partner haben, dann haben wir 100 Gehirne, die drüber nachdenken können, ob wir eine bestimmte problematische Situation nicht anders besser lösen können. Beispiel Corona mit irgendwelchen Mobilkonzepten, da kommt jemand auf eine Idee, mit einem Mobilkonzept sich an eine bestimmte Stelle mit einer bestimmten Argumentation gegenüber den Behörden doch noch hinstellen zu dürfen und kommt damit durch und damit hat man einen Referenzfall, um mit anderen Behörden in anderen Orten zu sprechen. Das ist eine große Stärke. Wie würdest du sagen, so, okay, es kriselt an allen Ecken, hast du gesagt, und gleichzeitig stehen wir als Franchise-Wirtschaft, rhetorische Frage, vielleicht besser da als andere Wirtschaften oder wir als Franchise-Unternehmer, als Netzwerke?
Ja, du hast gerade so schön ungünstig gesagt. Ich komme ja auch aus dem Südwesten, also aus dieser Ecke. Ich will vielleicht hier noch einen Zitatgeber anführen, nämlich unseren ehemaligen Finanzminister Christian Lindner, FDP. Der hat ja mal zu Krisen oder Rückschlägen dornige Chancen gesagt.
Ja.
Das ist auch eine schöne Umschreibung dessen. Aber du kannst ja letzten Endes, wenn ich jetzt auf die Eingangsfrage zurückgehe, wir nähern uns von einer entsprechenden Flughöhe ins ganz Konkrete, von dir auch ganz persönlich ausgehen oder von mir oder von jedem anderen, der uns jetzt hier zuhört. Was machen Krisen mit einem? Also erstmal ist es ja etwas, was die Umgebung auf dich projiziert, also wie es auf dich wirkt, in welchem Umfeld auch immer, ob das privat, beruflich, was auch immer bedeutet. Und du musst ja, und ich betone da müssen, lerne damit umzugehen. Also du hast keine andere Wahl. Das sind diese Rahmenbedingungen. Und ich finde es immer wichtig, dann erstmal diesen Erkenntnisgewinn für dich zu haben, dass du natürlich immer nur mit dem umgehen kannst, was dich erstmal im ganz Konkreten umgibt. Das hilft dir, weil du dann diesen Berg nicht sofort erklimmen brauchst, also die Spitze im Blick hast, sondern dich dem Ganzen Stück für Stück näherst. Es gibt ja auch diese schöne Aussage: Wie isst du einen indischen Elefanten? Stück für Stück.
Entscheiden, ne? Ja.
Ganz genau, in Scheiben. Das bedeutet, versuche erstmal auf das dich zu konzentrieren, was du dann auch in dem Moment bewältigen kannst. Und wenn ich das Ganze jetzt vom Persönlichen, vom Privaten, vom beruflichen Kontext, wie auch zum Beispiel sich die Verbandsarbeit darstellt, auch mit unseren Mitgliedern, auch jetzt in die Systemzentralen hineinträgst, also sprich, wie unsere Mitglieder, unsere Systemgeber arbeiten, dann heißt es ja erstmal zu schauen, was ist das Spielfeld, wie bist du aufgestellt und wie gehst du damit um? Und jetzt zu deiner Frage, wie gehen Systemzentralen ganz konkret damit um, wenn wir jetzt erstmal uns anschauen, 2020 bis 25 Systeme, und das ist auch empirisch bewiesen, das ist auch belegt, gehen besser in ihren jeweiligen Branchen um als die anderen Marktteilnehmer. Bedeutet, sie verzeichnen Wachstum. Sie holen Systempartner ins System rein, sie öffnen mehr Standorte. Bedeutet, sie haben durch diese klare Rollenzuteilung von Geber und Nehmer. Nehmer operativ am Kunden tätig, Geber derjenige, der das Geschäftsmodell weiterentwickelt, einen klaren Fokus. Also dieser Engpass ist erkannt, die Zuordnung der einzelnen Rolle ist erkannt und das führt dazu, dass man sich auf das konzentriert, nämlich das, was man in dem Moment auch beeinflussen darf und kann. Und da sind wir genau bei dem Punkt, die Rolle der Systemzentrale ist erstmal tatsächlich aus diesem Selbstbewusstsein der vergangenen 4, 5 Jahre heraus zu sagen, wir können mit Krise umgehen. Wir schaffen es tatsächlich, Anpassungen vorzunehmen, die Rahmenbedingungen zu akzeptieren, aber im Sinne auch der Resilienz dann eben in der Wettbewerbsfähigkeit uns weiterzuentwickeln. Und dementsprechend ist ein ganz wesentlicher Punkt, Zuversicht zu verbreiten in Richtung der Systempartner im Sinne von, wer, wenn nicht wir, schaffen Krise. Und ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Aussage von Systemgebern in Richtung der Partner, aber der Franchise-Wirtschaft insgesamt, dass wir sagen, wir akzeptieren, aber wir wissen, es wird sich wieder ändern und wir wissen es, nämlich wie wir aus dieser Krise auch wieder rauskommen.
Ja, es klingt total platt und abgedroschen, ne? Sowohl dieses Wer, wenn nicht wir, als auch dieses Gemeinsam sind wir stärker. Und doch passt es halt, ne? Weil einfach viele Hirne, viele Arme, viele Mitdenkende, die für ihr eigenes Baby natürlich auch kämpfen dann, ne? Weil sie einfach ihr eigenes Unternehmen aufgezogen haben und nicht im Wettbewerb zueinander stehen, sondern im engen Austausch, um sich gegenseitig zu unterstützen. Und da passen diese vermeintlich sehr platten Aussagen, die man ja an allen Ecken immer wieder hört, in meinen Augen zumindest besonders gut. Du hast,
Wenn ich da ganz kurz nur da, noch ein Beispiel, weil du im Grunde genommen ist es sehr einfach gesagt und du kannst jetzt auch sagen, sehr platt gesagt, aber ich will es einfach nur mit einer Zahl belegen, denn wir haben es hier mit selbstständigen Unternehmern zu tun. Also sprich, der Franchise-Partner arbeitet auf eigenem Risiko. Das ist derjenige, der quasi am Kunden aktiv ist und letzten Endes für das gerade steht, was er verbockt oder auch nicht verbockt. Also das Thema Eigenverantwortung ist ganz, ganz stark. Und wenn ich jetzt diesen Vergleich ziehen darf, viele Systeme sind ja so aufgebaut, dass sie eine Mischung haben aus Filialstruktur, also Eigenbetriebe und Franchise-Betriebe. Und hier einfach nur mal eine Zahl reingesprochen, die auch sagt, wie diese intrinsische Motivation des Unternehmers auch wirkt. Nämlich der Franchise-Nehmer im Schnitt über die Branchen verteilt macht 25 bis 30% mehr Umsatz als der angestellte Geschäftsführer, der letzten Endes von Seiten der jeweiligen Marke, des jeweiligen Systems diesen Standort führt. Und genau da greifen ja diese Potenziale, durch dieses partnerschaftliche Miteinander unternehmerisch auf Augenhöhe tätig zu sein. Der Unternehmer hat eben eine andere Motivationslage als der Angestellte. Und dieses Platte ins Konkrete gebracht, wer, wenn nicht wir, der Franchise-Nehmer vor Ort versteht es eben auch, sich diesen Marktgegebenheiten anzupassen, weil er eben im Sinne der Eigenverantwortung auch tätig ist.
Ja, es ist eine gute Kombi, ne? Aus Eigenverantwortung, weil es alles Unternehmer sind, wie du es gerade beschreibst, im Unterschied zu den Geschäftsführern, den Angestellten, und gleichzeitig aber eben auch die gegenseitige Unterstützung von Unternehmern, die nicht im Wettbewerb zueinander stehen, die keine Geheimnisse voneinander haben müssen, um sich selbst irgendwie zu schützen. Ne? Da ist wenig andere Interessen, die da zu diesem Austausch, dem konstruktiven Austausch, mit dem in Konflikt stehen würden. Das macht es in meinen Augen sehr, sehr stark.
Ganz genau.
Ja, fast eine Botschaft, die sollten wir eher in die Gründerszene schicken, als in die Franchise-Geber-Szene, weil die werden uns jetzt sagen, das wissen wir doch alles, wir erleben das ja Tag für Tag. Ich hoffe es zumindest.
Mal schauen, welche Zielgruppe wir erreichen. Aber vielleicht ist es ja auch die Gründerszene.
Ja, und damit sprechen wir im Grunde was an. Du sprachst da eben von, wir wachsen in der Franchise-Wirtschaft. Die Franchise-Wirtschaft wächst, es kommen mehr Standorte dazu. Gleichzeitig muss man, glaube ich, den Tatsachen ins Auge sehen, dass die Gründerzahlen nicht wachsen. Ich würde behaupten, auch im Franchise nicht und schon gar nicht generell. Also das, was es statistisch ja gibt, ist wirklich, was es an Neugründungen gibt vor x Jahren im Vergleich zu heute. Und das hieß schon 2015, habe ich das erste Mal gelesen, die Gründerquote ist so niedrig wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr oder die Gründerzahl vielmehr. Und jedes Jahr hoffte man, es geht wieder hoch, aber es ging eigentlich Stück für Stück runter mit ganz kleinen Ausnahmen. Das gehört mit zur Wahrheit dazu, glaube ich, dass wir das klar aussprechen. Dieses Wachstum, das Franchise-Systeme hinbekommen, wird anteilig weniger durch Gründer, die spielen auch noch eine Rolle, keine Frage, aber der Anteil, die Bedeutsamkeit sinkt gegenüber Multi-Unit-Partnern, die einfach mehrere Standorte aufmachen, vielleicht sogar Multi-Brand-Partnern, also andere Franchise-Nehmer von anderen Konzepten, die dann ein vielleicht sogar thematisch passendes Konzept an die Nachbartür heften, bildlich gesprochen, und eben Conversion Franchising Unternehmer zu überzeugen. Das sind dann quasi Gründer, die sind schon unternehmerisch tätig, aber die sind schon gewohnt ins Risiko zu gehen und unternehmerisch zu denken. Das würde ich jetzt mal nicht in die Kategorie Neugründung packen, auch wenn es externe Menschen sind, die ins System geholt werden. Was würdest du sagen, so unter der Fragestellung dieses Podcasts, was beschäftigt die Franchise-Wirtschaft gerade im Hinblick auf Wachstum? Wir kriegen Wachstum hin, ja, aber es wird schwer, Menschen beispielsweise aus der Anstellung rauszuholen und in die Franchise-Wirtschaft zu holen. Können wir das so unterschreiben?
Auch hier in dieser zugespitzten Form kannst du das natürlich unterschreiben. Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Tiefe gehen, also auch in die Zahlenlage, deine Grundanalyse besteht, wir haben den Bereich der Gründungen, der stetig bergab nimmt, seit Jahren. Gleichzeitig hatten wir auch bis 2019 ja auch ein starkes Wachstum. Wir hatten eine hohe Beschäftigungsquote. Ich glaube, selbst im Jahr 2024 haben wir wieder eine der höchsten Beschäftigungsquoten überhaupt, also an Personen, die quasi in einem Arbeitsverhältnis in Lohn und Brot stehen in Deutschland. Es ist aber auch so, dass wenn eine hohe Beschäftigungszahl erreicht ist, dass der Wille, in die Selbstständigkeit zu gehen, eher gering ist. Das heißt also, diese Komfortzone und das Ausbrechen, die Motivation, etwas Neues anzufangen, ist natürlich von Nachteil für Konzepte wie Franchise-Systeme, die mit unter anderem Gründungswilligen wachsen möchten. Auf der anderen Seite stellen wir fest, und da sind wir genau bei dem Punkt, wenn wir uns die Zahlen auch aus der Vergangenheit anschauen, die Statistik, also sprich, wie Systeme gewachsen sind, dann wurde das Wachstum vor allem generiert, auch durch, was die Betriebsstätten anbelangt, Multi-Unit-Partner. Du hast dieses Stichwort gebracht, das sind Franchise-Nehmer, die nicht einen Standort führen, sondern 2, 5 oder 8 Standorte und vielleicht sogar auch mehr. Das heißt also, Unternehmer, die unternehmerisch denken, die also es schaffen, selber eine kleine Systemzentrale aufzubauen, um mehrere Standorte eben auch leiten zu können. Gleichzeitig stellen wir eben auch fest, um auch einen weiteren Gedanken reinzubringen, dass Bestandsunternehmer, also sprich Konvertierer, auch immer stärker als möglichen Wachstums- und Expansionsmotor gesehen werden. Heißt ganz konkret, ein Franchise-System sucht nicht als Zielgruppe den Existenzgründer, den Quereinsteiger, sondern den sehr branchennahen Unternehmer, vielleicht sogar Wettbewerber, der sich dann aber eben aus welcher Motivation auch immer einem Konzept anschließen möchte. Das sieht man vor allem im Bereich Verbundgruppen, Einkaufsverbunde, Genossenschaften. Das sind ja Schlachtschiffe, also von der Größe her historisch gewachsen, teilweise 100 und über 100 Jahre alt, die tatsächlich mit sogenannten Anschlusshäusern, Verbundgruppenpartnern den Markt bearbeiten und gleichzeitig auch die Verbundgruppen selber für sich feststellen, wir können uns nicht mehr um das kümmern, beziehungsweise diesen Klebstoff als alleinig betrachten, nämlich über Einkaufsverbund sich zu definieren, rudimentär gesagt über den Preis, sondern wir brauchen viel mehr Angebote gegenüber dem Kunden. Heißt, das, was wir im Franchising als sogenanntes Leistungspaket verstehen, wir haben den Preis, wir haben einen einheitlichen Marktauftritt, wir haben ganz viele Bausteine im Verhältnis Geber zu Nehmer, über allem steht die Marke, wird auch immer stärker von Verbundgruppen wahrgenommen, bedeutet auch auf deine Frage, wie Wachstum organisiert wird, dass das Thema Konvertierer, selbstständige Unternehmer immer mehr in den Fokus gerät. Und so haben wir eine Klaviatur aus unterschiedlichen Bereichen und so setzt sich dann aber auch das Wachstum insgesamt im Franchising zusammen. Wir müssen also immer mehr kleinteiliger schauen, was eigentlich die Wachstumsstrategien des jeweiligen Systems sind. Und das mag vor 10 Jahren eben anders gewesen sein.
Ja, ich mag das Spiel, das wir gerade spielen. So, ich pointiere ein bisschen zugespitzt und flapsig und du untermauerst es mit Zahlen und sehr fundiert. Da würde ich gleich mal dran anknüpfen wollen, weil du das gerade so beschrieben hast. Unternehmer zu konvertieren ist eine eigene Herausforderung nochmal für sich. Weil, und jetzt komme ich mit genau dieser flapsigen, pointierten Geschichte, die ticken anders. Und wie hörst du das aus der Franchise-Szene? Wie berichten die das Franchise-Geber, die vielleicht diesen Weg auch schon mehrfach gegangen sind, immer wieder? Was können wir da für Impulse oder auch für Lerngewinne mitgeben? Denn das Thema kann ja interessant sein, auch für Franchise-Systeme, die noch ziemlich jung sind, die sich allerdings schwer tun, ihren zweiten, dritten, fünften Partner zu gewinnen. Aber vielleicht kriegen sie tatsächlich einen benachbarten Unternehmer, und damit meine ich jetzt thematisch benachbarten Unternehmer, dazu unter ihre Flagge zu hüpfen, eben auch wieder nach dem Motto, gemeinsam sind wir stärker. Was müssen die sich dessen bewusst sein? Unternehmer, den ich konvertiere, im Vergleich zu Angestellten, den ich als Gründer gewinne und zum Unternehmer werden lasse. Wo liegen da die Herausforderungen im Unterschied?
Ich würde auch hier mit einer zugespitzten Aussage beginnen und dann wieder versuchen, ein wenig zu untermauern. Aber tatsächlich würde ich das Ganze als Königsweg der Franchise-Expansion und der Franchise-Nehmergewinnung betrachten. Königsweg nicht deswegen, weil es der beste Weg ist, sondern vielmehr, weil hier viel mehr Stellschrauben in der Partnergewinnung, Partnerführung, in den Onboarding-Prozess getätigt werden müssen. Vielleicht mit einer kleinen Anekdote beginnend, nämlich derer, dass ein Franchise-Geber aus dem Handwerksbereich, sehr erfolgreich. Wenn man ihn fragt, was so sein Kardinalsfehler war, sagt, falsches Franchise-Nehmerprofil, als ich gestartet bin, Anfang der 90er Jahre. Er hat nämlich, Handwerksbereich, auf den bestehenden Handwerker gesetzt, der ins System geholt wurde, also vom Fach war. Und er hat dann gemerkt, okay, irgendwie wird diese Philosophie meines Markenkerns nicht richtig übernommen. Die Umsetzung fand nicht so wirklich statt. Es gab sehr viel Widerstand im Sinne von, ich weiß es doch eh besser. Das heißt also, eine Lernwilligkeit und eine Anpassungsunwilligkeit war nicht gegeben, beziehungsweise die Unwilligkeit war entsprechend gegeben. Heißt, er hat sich gefragt, was war deren Motivation? Deren Motivation als Bestandsunternehmer, vielleicht schon in der zweiten Generation oder sogar dritten Generation, sich meinem Konzept anzuschließen. Vertriebsschwäche könnte eine Motivation gewesen sein. Zusatzgeschäft konnte eine Motivation gewesen sein. Das heißt, er hat sich in der Anfangsphase unter Schmerzen von 4 Partnern getrennt und hat dann auf den Quereinsteiger, den vertriebsaffinen Manager gesetzt. Heißt, er hat sein Profil angepasst und sagt auch ganz klar, wenn ich bei diesem Weg geblieben wäre, wäre mein System in den Anfangsphasen implodiert. Ich hätte es nicht mehr führen können. Das spricht Traut natürlich
erst sehr heterogen einfach von den Leuten her, ne? Die und ihren Motiven.
Ganz genau. Und es spricht natürlich jetzt erstmal dagegen, okay, Finger weg, von branchennahen, von Personen, die schon aus diesem Fachbereich kommen, die auch schon Unternehmen über Jahre geführt haben. Aber nein, letzten Endes heißt es, du musst diese potenziellen Partner anders ansprechen. Und da sind wir wieder bei dem Königsweg, nämlich wenn sie merken, dass der Wettbewerb stärker wird, dass der Druck stärker wird, ist es umso wichtiger, dass in der Kennenlernregeln im Franchising beigebracht werden. Nämlich der Partner, der aus einem bestehenden Unternehmer kommt, aus einem bestehenden Unternehmen kommt, der soll sich auch um das kümmern, was ihm Spaß macht. In der Bauwirtschaft, im Handel, was auch immer. Also der soll quasi sich da um den Vertrieb kümmern, im Kundenkontakt zu stehen. Aber alles, was im Hintergrund passiert, da sind wir wieder beim Leistungspaket, das muss er als den Mehrwert verstehen, was der Franchisegeber liefert. Das heißt, Marketing, Abrechnungsmöglichkeiten, von der Marke her gedacht, ein einheitliches Qualitätsmanagement in Richtung Kunden, auch Synergien schaffen, was ja Franchising ausmacht, nämlich Empfehlung, ich habe bei dem Standort diese Leistung, den Service, das Produkt empfangen, rein vom Kunden her gedacht, eine Empfehlung an Freund, Freundin in einer anderen Region in Richtung der Marke, das heißt, das gleiche Einkaufs- und Produkterlebnis findet dort auch wieder statt. Und das macht natürlich Franchising auf. Und da ist es umso wichtiger, diese Partner, die eben sogenannte Konvertierer sind, die unternehmerisch vorhanden und aktiv waren, an der richtigen Stelle auch abzuholen. Und wenn, und da sind wir genau bei dem Punkt, letzter Satz, nämlich die beiden Parameter, wie ein Franchise-System funktioniert und was ein Franchise-System erfolgreich macht, nämlich ein Parameter, die Wirtschaftlichkeit stimmt, ich verdiene gutes Geld, und auf der anderen Seite die Kommunikation, ich verstehe, was der Franchisegeber mir an die Hand gibt und setze das entsprechend um, und die Kommunikation ist auf Augenhöhe, also das Atmosphärische. Wenn diese beiden Parameter zusammenspielen und funktionieren, dann kann man sagen, das System ist erfolgreich.
Da wird, glaube ich, aus dem, was du beschreibst, auch als Anekdote, wird sehr deutlich, was mit einer Herausforderung ist. Und das ist dann wiederum die Selektion der passenden Partner, ne? Also nicht nur, weil ein, jetzt bei einer Bäcker-Szene, weil ein jemand schon die Bäckerausbildung hat und weiß, wie Brötchen gebacken wird, ist er als potenzieller Franchise-Partner für ein Bäckersystem geeignet. Denn er wird häufig genug glauben, zu wissen, wie man gute Brötchen backt und die Brötchen zweifelsfall 5 Minuten länger im Ofen lassen oder irgendwas anderes noch anders machen, was dann aber die Einheitlichkeit zerstört, ne? Dass dieser Standort plötzlich andere Brötchen, andere Produkte, andere Kundenerlebnisse im Allgemeinen darstellt. Und solche, wie soll ich sagen, die Neigung zur Besserwisserei, weil man eben eine Historie hat in dem Bereich, weil man eigene Überzeugungen hat, eigene Glaubenssätze, ist ein wichtiges Argument, warum ich Gründern gegenüber immer wieder sage, Quereinsteiger sind nicht nur willkommen und akzeptiert, sondern Quereinsteiger sind im Franchising häufig aktiv gesucht. Man will Menschen ohne Ausbildung den Einstieg in eine ihnen noch fremde Branche ermöglichen. Gleichzeitig kommen wir jetzt eben mit konvertierendem Franchise um die Ecke, wo meistens ja doch der Unternehmer einbezogen wird, der genau in dieser Branche oder in der stark benachbarten Branche unterwegs war. Ne? Also Hausmeisterdienste werden im Küchenbereich aktiv oder so. Also sowas vielleicht noch, was so alles irgendwie mit Bauen und Werken und so zu tun hat. Aber es ist selten, würde ich jetzt behaupten, der totale Branchenwechsel eines Unternehmers auf eine andere unternehmerische Ausrichtung.
Ganz klar. Und ich möchte da vielleicht noch einen Gedanken hinzufügen, denn es ist tatsächlich für junge Systeme, für junge Franchise-Systeme, aber auch bestehende Franchise-Systeme ganz wichtig zu verstehen, welchen Partner suche ich. Also wir reden hier über Partnerprofile, Arten von Typen, wie spreche ich die an? Und hier auch wieder gesagt, es gibt im Grunde genommen ein Stichwort, was im Grunde genommen Zepter des Handels oder Richtschnur des Handels sein sollte, nämlich Konsequenz. Wenn du dein Partnerprofil, die Profile für dich erarbeitet hast, ist es ganz wichtig, dass es ein Ja gibt, ein Nein gibt, aber nie ein Vielleicht bei der Partnerauswahl. Und es ist menschlich so nachvollziehbar, wenn du vertrieblich als Expansionsmanager aktiv bist und du willst diese passenden Partner ins System holen, dass dieses Vielleicht kurzfristig auf das Wachstum einzahlt, ich hole mir den Partner rein, langfristig aber der Partner nicht zum System passt. Das bedeutet also, wenn einmal der Partner und das Profil, das dazugehörige, definiert ist, brauchst erstmal auch einen Rekrutierungsprozess im Hintergrund. Heißt ganz konkret, mir muss klar sein, welche Schritte, je nachdem, welchen Partner ich dann anspreche, dann danach kommen, um am Ende zu entscheiden, im Juristischen nennt sich das dann vorvertragliche Aufklärung, also eine Phase des Wissensaustausches, um auf Grundlage der Information zu sagen, ich will oder ich will nicht in das System. Das bezieht sich auf Geber- wie Nehmerinteressentenseitig, dass dieser Prozess klar ist, um dann auch sicher zu sein, wenn der Vertrag unterschrieben wird von Systemseite aus, der passt zu mir, um dann aber auch direkt das Onboarding eben anzuschließen. Und das ist so wichtig, weil wir stellen immer wieder fest, die meisten Fehler, wenn es um Rechtsfrieden in Systemen geht, werden in der Anfangsphase gemacht, ja, in der Kennenlernphase, weil zu viele Kompromisse oder überhaupt Kompromisse eingegangen werden. Nämlich hier gilt, ich wiederhole mich, konsequent, ja, nein, nie ein vielleicht. Das ist ganz entscheidend.
Ja, also ich würde zwei Sachen anführen zu dem, was du gerade sagst, was die Fehlerquellen sind. Das eine, würde ich sagen, ist die Auswahl der Franchise-Partner, so wie du es beschreibst, also die Selektion. Und das andere ist die Kommunikation. Welches Bild transportieren wir in das Bild, in den Kopf des Kandidaten von seiner möglichen Zukunft? Mit anderen Worten, welche Erwartungen kriegt er durch unsere, nennen wir es mal vereinfacht, Werbung? Setzen wir ihm ein Bild von seiner möglichen Zukunft als Franchise-Partner? Und wenn hinterher dieses Bild, einfach um ihn zu gewinnen, sich als etwas zu groß, zu positiv, zu anders darstellt als das, was er erwartet, dann entstehen auch da wieder die Konflikte. Also da Transparenz, realitätsnah, aber gleichzeitig eben auch anziehend aufgrund der wirklich vorhandenen Stärken, von denen man profitieren kann als Franchise-Partner. Das würde ich so sagen. Selektion zum einen, Kommunikation zum anderen. Dass dann hinterher der Frieden gewahrt ist. Und natürlich, das würden die Juristen dann sagen, ein fundierter Franchise-Vertrag, der einfach wasserdicht ist und der nicht von einem Wald- und Wiesenanwalt erstellt wurde, weil dann die Stolperfallen erst recht mit reinkommen.
Ganz genau. Also unterstreiche ich ganz dick und fett. Und letzten Endes sind das so Erfahrungswerte, die wir jetzt quasi hier im Rahmen des Podcasts nicht einfach mal so hin und her spielen, sondern wir natürlich wissen, dass das die Erfahrungswerte sind, die unsere Mitglieder beziehungsweise die Partner, mit denen du zusammenarbeitest, an uns herantragen, die aber tatsächlich branchenübergreifend gelten. Also das heißt, wir können relativ gut sagen, wenn ein System scheitert, scheitert es meistens genau an diesen Punkten, die du jetzt gerade beschrieben hast, die wir jetzt gerade diskutieren, dass hier nicht gehandelt wird, beziehungsweise nicht konsequent. Da sind wir wieder bei dem Begriff gehandelt wird. Du brauchst erstmal die Strategie, die Konzeptionierung. Du brauchst eine Struktur des Auswahlprozesses. Du brauchst Franchise-Nehmertypen, die du suchst, die du ansprechen möchtest und brauchst natürlich dahinter entsprechend den Weg des Heranholens, des Rekrutierens, um am Ende den passenden Franchise-Nehmer zu finden. Und hier gilt auch, es ist oft so einfach und doch so schwer in der Umsetzung, weil menschlich gesehen kann ich das super nachvollziehen. Franchise-Systeme wollen wachsen, sind überzeugt von dem, was sie tun. Und oft ist natürlich das Menschenbild immer positiv, was uns ja auch ausmacht. Aber es ist umso wichtiger, dann auch hier selektiv zu sein, Nein zu sagen. Und ein Nein ist oft mehr wert, weil es sich dann später nicht als Fehler herausstellt, wenn du dann auf einmal merkst, im zweiten oder dritten Jahr, es harmoniert nicht und eine Trennung ist oft schwieriger umzusetzen, als in der Auswahl zu sagen, passt nicht.
Ja, lieber Jan, wenn es so einfach wäre in dem Moment, wo man die Entscheidung treffen muss, ne, und dem Menschen aber nicht hinter die Stirn schauen kann.
Ja, ganz klar.
Ja, das ist die große Herausforderung. Ich würde mal einen Schritt zurückgehen mit der Fragestellung, wenn du so an die letzten 10, 20, 30 Gespräche zurückdenkst, die du mit Franchise-Gebern, Franchise-Managern in den Systemzentralen geführt hast. Ja, im Grunde die Frage des Podcasts. Was beschäftigt diese Menschen aktuell besonders stark? Worüber bist du mit ihnen besonders viel im Gespräch? Was sind vielleicht auch aktuelle Themen, die immer wieder in den Gesprächen fallen, die angesprochen werden, wo Fragen gestellt werden oder auch Meinungen geäußert werden? Was würdest du sagen?
Also es sind ja nicht nur die Gespräche einzeln bezogen darauf, dass ich mit einem Mitglied spreche, mit einem Franchisegeber, die handelnden Personen in den jeweiligen Systemzentralen, sondern das Schöne ist ja, dass ich an der einen oder anderen Stelle auch Systeme besuche. Das heißt also auch bei den Partnertagungen, Erfahrungsaustauschrunden, Franchise-Beiratssitzungen dabei sein darf, vielleicht auch einen kleinen Impuls mit reingeben darf. Und dadurch natürlich auch immer sehr hautnah nicht nur geberseitig etwas gespielt bekomme, sondern eben auch nehmerseitig. Und was ich feststelle, was wir feststellen, wir heißt auch hier im Team von Seiten der Geschäftsstelle des Deutschen Franchise-Verbandes, dass das, womit wir jetzt gerade begonnen haben im Rahmen des Podcasts, nämlich die Rahmenbedingungen, Krise, doch jetzt auch auf das Stimmungsbild greift. Das heißt also, wir haben hier letzten Endes Nehmer im System, die auch eine Unzufriedenheit in Richtung der Geber spiegeln, aber gar nicht so sehr darauf bezogen, dass das Leistungspaket, also das Geschäftsmodell nicht stimmt, sondern die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Und ein Filter, ein direkter Ansprechpartner ist natürlich die Systemzentrale selbst. Das bedeutet, es gibt eine Verunsicherung im Markt. Es gibt letzten Endes Themen wie meine Anschlussfinanzierung als Bestandspartner findet nicht statt, weil auch eine Verunsicherung in der Bankenwirtschaft gegeben ist, weil vielleicht gewisse Branchen mit einer Zurückhaltung versehen sind. Es ist so, dass es ein verändertes Verbraucherverhalten gibt. Also wie reagiere ich? Wie spreche ich an? Viel Anpassung, viel Experimentieren findet statt und unterstützt mit der Systemzentrale. Die Systemzentrale hat natürlich die Aufgabe, auch hier wieder dieses Stimmungsbild zu orchestrieren, was nämlich bei dem einen Partner als Erfahrungswert im ostdeutschen Raum oder im westdeutschen Raum oder im Süden oder ganz konkret im ländlichen Raum und im städtischen Raum als positiv wahrgenommen wird, mag an der anderen Stelle nicht als das Erfolgsrezept sein. Heißt letzten Endes, die Systemzentralen selbst müssen natürlich auch, hier sind wir wieder bei dem Punkt, Einheitlichkeit gedacht, von der Marke her in Richtung Kunden ausgespielt, auch diese Erfahrungswerte bündeln, um im Sinne der Richtlinienkompetenz, also wo geht der Weg hin, zu sagen, okay, das nehmen wir mit auf in unser Leistungspaket und spielen wir beim Absatzmarkt, also beim Endkunden aus, oder auch nicht. Das heißt also, es ist ein sehr starkes Testen, Ausprobieren, Ja sagen, Nein sagen. Und es ist eine kommunikative Situation, die es heißt, die Sorgen und Ängste sehr ernst zu nehmen und gleichzeitig aber auch die Rolle richtig einzunehmen und zu sagen, das ist jetzt für unser System gut, das übernehmen wir jetzt als neues Produkt, als neue Dienstleistung. Bedeutet, wir bewegen uns jetzt im Grunde genommen einerseits in den großen Zügen, weil die Krise wird sich auch wiederum in einen Aufschwung verwandeln. Wir wissen aber nicht, wie lange die Krise geht. Das heißt, es gilt jetzt auch hier strategische Investitionen zu tätigen. Bedeutet eben auch in Zukunftsprojekte, wenn es jetzt letzten Endes auch wieder besser geht, also in Expansion zu investieren und auf der anderen Seite aber auch der kleinen Schritte, nämlich die Partner an der richtigen Stelle abzuholen, damit sie auch wissen, okay, da sind wir wieder bei der Aussage, wer, wenn nicht wir, schaffen die Krise? Und da sind wir genau wiederum bei der nüchternen Zahlenlage. Franchise-Systeme sind in den letzten Jahren einfach im direkten Branchenvergleich besser durch die Krise gekommen. Und das liegt ganz klar an diesem Geschäftsmodell. Und das sage ich aufgrund dieser klaren Zahlenlage, aber weil ich auch selber ganz klar daran glaube, weil das mir von den Partnern, den Franchise-Systemzentralen, den Franchise-Nehmern eben auch entsprechend zurückgespielt wird.
Ja, du hast gerade so gesagt, die Ängste sind da und die müssen wahrgenommen, aufgenommen werden, damit umgegangen werden. Damit würde ich mal die Brücke zur anstehenden Wahl schlagen. Ihr wart ja im Gespräch mit verschiedenen Politikern in Systemzentralen. Das kann man in eurem Newsletter beispielsweise oder im Blog nachlesen. Welches Grundgefühl hast du, ohne dass wir jetzt irgendwie parteipolitisch dort einsteigen werden, aber welches Grundgefühl hast du bekommen, was uns nach der Bundestagswahl erwarten kann, was auch die Hoffnung und Erwartung aus den Systemzentralen zum Beispiel sind in Richtung Politik? Also sehr allgemein formuliert, was können wir von der Politik in nächster Zeit erwarten aus deiner Sicht?
Also vielleicht hier erstmal ganz konkret formuliert, wir haben auch ein Positionspapier auch schon direkt im November letzten Jahres rausgegeben von Seiten des Franchise-Verbandes, wo wir ganz klar in Richtung Politik kommunizieren und artikulieren, was uns als Franchise-Wirtschaft prägt. Also entscheidend ist ja auch hier immer, branchenübergreifend zu denken. Das heißt, wir sind ja nicht der Branchenverband für den Baustoffhandel, für die Gastronomie, für die Fitnesswirtschaft, sondern für uns steht das Geschäftsmodell im Mittelpunkt. Und dieses Geschäftsmodell heißt, Unternehmer arbeiten zusammen, Geber und Nehmer. Und bedeutet dieses Thema rein aus der juristischen Brille betrachtet, da gibt es wettbewerbsrechtliche Fragestellungen, kartellrechtliche Fragestellungen, wie also dieses Geschäftsmodell orchestriert wird. heißt konkret, wie sieht es eigentlich aus mit Preisbindung, Preishoheit, heißt konkret Bürokratie, Bürokratie im Gründungsprozess, aber Bürokratie auch bei Dokumentationspflichten, die auch gleichbedeutend in alle Branchen hineinfallen. Hier haben wir uns ganz klar positioniert. Das Thema, wir wachsen mit Selbstständigkeit, mit Unternehmertum, also auch an die Politik artikuliert. Wie gehen wir mit Unternehmenskultur in Deutschland um? Angesprochen vom Existenzgründer angefangen, also sprich, schaffen wir es wieder, eine Gründungskultur zu formulieren, bis hin zu konvertierend, also sprich, schaffen wir es insgesamt für Unternehmer, die auch in die Nachfolge gehen, entsprechend Leute zu motivieren, ihr Geschäftsmodell weiterzuführen, vielleicht auch innerhalb eines Franchise-Systems. Das sind diese Positionierungen und da kann ich jedem einladen, einfach mal auf unsere Homepage zu gehen und diese mal runterzuladen, was unsere Forderungen so sind. Und jetzt kommen wir zu deiner Frage. Die werden sehr positiv, tatsächlich parteiübergreifend aufgenommen. Wir haben an alle Wahlprogrammverantwortlichen diese eingegeben, an alle Bundestagsverantwortlichen diese eingegeben, auch an die Ministerien, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ganz konkret haben wir sie dann auch ausgespielt im Rahmen von Abgeordnetenbesuche, Kandidatenbesuche in den unterschiedlichen Systemzentralen, branchenübergreifend. Und wir werden als Franchise-Wirtschaft gehört. Wir stellen immer wieder fest, wie begeistert die Abgeordneten auch sind, wie vielseitig, nämlich Franchising insgesamt bedeutet, heißt, dass sie im Grunde genommen alle Lebenswirklichkeiten über Franchising abgebildet sehen. Das heißt also, wir haben einen tollen Querschnitt der Bevölkerung und auch des Wirtschaftslebens und wir erfahren da sehr, sehr viel Zuspruch. Gleichzeitig, und jetzt nähern wir uns eben deiner Frage, und es ist ja so ein bisschen auch in die Glaskugel gucken, was erwartet uns. Die nächsten 3 Wochen werden wahnsinnig spannend. Du hast es vorhin gesagt, wir zeichnen am 4.10. auf, am 23. 4.2. auf. Am 23.2. findet die Bundestagswahl statt. Und was aktuell da so im Gange ist, wie sich quasi die handelnden Akteure die Bälle hin und her spielen. Letzte Woche, wenn wir das Datum ganz konkret nehmen, ging es stark um Migration. Es haben sich neue Bündnisse geschmiedet. Gleichzeitig ist es auch so, dass wir, wenn wir uns die Umfragen anschauen, tatsächlich hier eine sehr starke Konstanz haben im Parteienspektrum. Das heißt, es gibt schon eine gewisse Erwartung, wer mit wem am Ende koaliert. Also die CDU wird wahrscheinlich den Kanzler stellen, Stand jetzt. Gleichzeitig werden sie entweder einer Dreier- oder Zweier-Konstellation mit den Grünen, mit der FDP, mit den Sozialdemokraten einen Kanzler stellen, höchstwahrscheinlich. Und da ist es für uns als Franchise-Wirtschaft wichtig, natürlich hier die richtigen Adressaten herauszufinden. Und gleichzeitig stellen wir aber auch, wenn jetzt diese Verantwortung noch nicht getragen wird, schon fest, dass es da eine Offenheit besteht. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch realistisch sein, Koalitionen bedeuten auch immer Kompromisse und da wird natürlich an der einen oder anderen Stelle das eine oder andere wiederum verbessert werden. Also die Hoffnung besteht, dass es besser wird und ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt mal Heiner Geißler, jetzt bleiben wir mal im Südwesten, zitieren darf, nämlich Heiner Geißler war ehemaliger CDU-Generalsekretär, auch das Gewissen der CDU, der hat immer ganz klar gesagt, 20% sind Fakten, 80% sind Emotionen. Und wenn die Emotion der Zuversicht, jetzt gibt es wieder einen Aufbruch, transportiert wird, dann kann das natürlich schon wieder einen kleinen Beitrag leisten, auch das Wirtschaftsklima in unserem Land zu verbessern. Aber auch ganz wichtige Botschaft hier, die 20% Fakten und vielleicht noch bitte besser mehr sind ganz entscheidend, um diese verschlafenen Reformen in Infrastruktur, in Bürokratieabbau, dass all das entsprechend jetzt auch angegangen werden muss. Und ich hoffe, dass die handelnden Akteure diese Verantwortung jetzt auch wahrnehmen und auch die Botschaft aus der Wirtschaft jetzt auch wirklich ernst nehmen.
Hast du das Gefühl, dass die Politik großes Interesse an einer Gründungskultur, Gründerkultur hat? Du hast das eben so angedeutet mit Gründerkultur, ich glaube auch mit dem Wort gerade beschrieben. Würdest du sagen, die nächsten 4 Jahre kann da was gehen, dass zumindest von Seiten der Politik etwas mehr noch angeschoben wird in Richtung unserer Gesellschaft, die eher tendenziell gründungs- und risikoavers tickt im Moment?
Also wenn wir jetzt, und ich nehme jetzt einfach mal die Gespräche ran, die wir jetzt in letzter Zeit und aktuell eben auch führen mit der Politik, mit Abgeordneten, mit Verantwortlichen, dann ist diese Ernsthaftigkeit ganz klar zu unterstreichen und das Gesehene wird auch von der Politik gesehen. Wir leisten auch sehr viel Aufklärungsarbeit, nämlich im Sinne von, dass wir auch hier zu verstehen geben, sehr oft wird sehr undefiniert die Begrifflichkeit Start-up verwendet. Und Startup ist sexy, klingt modern, hat aber nicht die Bedeutung in dem Sinne, was die Wertschöpfung und die Zahlen anbelangt. Also wir haben einfach mal erhoben, was im Deutschen Bundestag gesagt wird. Da wird zu 80% im Sinne der Unternehmenskultur Startup gesagt und zu 20% Gründung und Unternehmenskultur. Bedeutet Startup hat so etwas von etwas phrasenhaftig, das bringt unser Land voran, aber die klassische Gründung, die Unternehmensnachfolger kommt zu ferner Liefen, obwohl in der Wertschöpfung prozentual es gerade umgedreht ist. Die Wertschöpfung ist 80% eher bei der klassischen Unternehmenskultur in Deutschland zu finden, wo Arbeitsplätze geschaffen wird, wo Umsatz generiert wird, was eben die volkswirtschaftliche Größe Deutschlands am Ende ausmacht. Und da ist ein starkes Aha-Erlebnis auch bei den handelnden Akteuren zu finden. Und jetzt gilt es, und da komme ich wieder bei dem an, was ich zuvor gesagt habe, wenn es eben zu Koalitionsverhandlungen kommt, auch die handelnden Akteure dann auch da wieder dran zu erinnern. Es gibt die anstehenden Probleme, Infrastruktur, Bürokratie, das zahlt natürlich auch darauf ein. Und hier gilt es jetzt eben auch zum einen zu hoffen, aber auch mit verbündeten Verbänden auch zu investieren, dass das Thema Gründungs- und Unternehmenskultur eben einen ganz festen Platz findet, weil das macht eben auch die wirtschaftliche Größe Deutschlands aus und vor allem eben auch, wir sind mittelständisch geprägt, KMU geprägt, das macht Deutschland in der Föderalstruktur aus, wenn es um Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Marktteilnehmern geht und ich denke, das wird gesehen und die Hoffnung stirbt zuletzt, wie du weißt, von daher bin ich ein optimistischer Mensch und glaube daran.
Ja, vielleicht sollten wir Startup einfach umdefinieren. Startup bedeutet, jemand startet durch, ein Unternehmer. Dann hätten wir alle unter einem Dach gepackt und es wäre das Unternehmen im wortwörtlichen Sinne mit gemeint. Mit einem sexy Wort à la Startup, anstatt so einem vielleicht eher angestaubten Wort wie Gründung oder Nachfolge.
Am Ende geht es um die substanziellen Inhalte, die dahinter geschaffen werden. Aber klar, also das wäre ein Gedankenexperiment, was man weitertragen könnte.
Ja, könnte man mal gucken, ob man zum Beispiel auf YouTube da ein bisschen mehr. Ich arbeite in YouTube relativ viel mit dem Wort Gründung, Existenzgründung, selbstständig machen. Ob ich nicht in Anführungsstrichen fälschlicherweise öfter auch einfach mal das Wort Startup sinnbildlich benutzen sollte. Ob das vielleicht eine andere Reaktion hervorruft.
Startup hat natürlich auch immer was damit zu tun, dass es sehr technisch, sehr digital ist, sehr innovativ. Also sprich, es wird das Weiß in den Markt gebracht und was sehr stark und schnell skalierbar ist. Die Skalierbarkeit lässt sich natürlich auch wunderbar in Richtung Franchising spielen. Aber tatsächlich ist dann der Händler, der Bäcker, der Gastronom, der Unternehmer, der dann letzten Endes, und da sind wir wieder bei Wertschöpfung, Mitarbeiter beschäftigt, sehr viel Eigenkapital mit reinbringt und das passt dann oft nicht zu dem, zumindest jetzt, Stand jetzt, langläufigen Startup-Begriff.
Ja, das Startup ist ja auch viel mit Investoren, viel Kapital, um viel Geschwindigkeit aufzunehmen, die ganz Hoffnung genau auf einen lukrativen Exit nach x Jahren und so weiter. Also da schwingt ja ganz, ganz viel mit, so aus der Startup-Szene, ja. was eben auf uns nicht 100% passt, zumindest nicht in der Breite der Franchise-Wirtschaft. Ganz kurz vielleicht final, wir haben noch so viele Themen, die wir besprechen könnten, aber ich weiß auch, dass du gleich einen Anschlusstermin noch hast. Ich würde gerne das Thema Finanzierung einmal noch anbohren. Was hat sich aus deiner Sicht seit unserem letzten Gespräch in Sachen Finanzierung vielleicht geändert oder was hat sich einfach auch nicht geändert? Was hörst du aus der Finanzierungsberater-Szene, aus der Bankenszene, aus der systemzentralen Szene? Wie leicht oder schwer ist das Thema geworden zu finanzieren und wo liegen vielleicht auch Probleme oder auch Ursachen für Probleme?
Also das Thema Finanzierung ist weiterhin das Thema, was unsere Franchise-Systeme beschäftigt. Neben Nehmergewinnung, neben Arbeitskräftemangel sind diese drei immer wiederkehrend. Ich bin gespannt, was jetzt unsere Erhebung im Rahmen der aktuell laufenden Statistikumfrage wieder ergibt. Aber ich denke, auch hier gilt, Finanzierung steht ganz oben. Es hat sich
Immobilien würde ich noch dazu packen. Also
Immobilien so ein Viereck.
Ja,
Ganz
genau.
genau, das kommt auch noch dazu. Finanzierung, was die Herausforderung anbelangt, ist unverändert. Es gibt gewisse Branchen, die leiden darunter, dass es da eine Zurückhaltung gibt der Finanzinstitute. Gleichzeitig,
Welche Branchen würdest du sagen, sind das vor allem?
also beispielsweise der Handel, aber auch die Gastronomie haben hier mit einer Zurückhaltung zu rechnen. Gleichzeitig ist es auch so, dass wir auch immer wieder feststellen, dass sehr gerne in diesem Bereich Franchise-Systeme genommen werden, weil da sind wir bei dem Thema Startup ist natürlich auch immer schnell mit Scheitern verbunden, aber Franchise ist Skalierung in Richtung Erfolg. Also der Franchise-Geber hat ja ein Interesse, dass der Franchise-Nehmer erfolgreich wird und gibt ihm die Bausteine, um erfolgreich zu sein, auch das Werkzeug. Bedeutet, Finanzierungspartner neigen auch dazu, mit denen wir auch zusammenarbeiten, viel lieber Franchise zu finanzieren, weil sie wissen, das Geschäftsmodell funktioniert. Wichtig ist es in dem Zusammenhang, weil du gerade auch Existenzgründungsberater, aber auch Institute angesprochen hast, aber auch Mitglieder selbst, dass die Franchise-Systeme auch ihre Hausaufgaben machen, also auch die richtigen Daten liefern, auch transparent sind in dem, was sie liefern. Das heißt also, hier gibt es letzten Endes auch ganz standardisierte, ich will es jetzt auch einfach mal einschieben, wir haben einen Finanzierungsleitfaden, eine Finanzierungsfibel, eine Checkliste an Daten, die es zu liefern gilt an die Finanzinstitute von Seiten der gründenden Franchise-Nehmer. Und oft gibt es da auch Defizite. Bedeutet, wenn wir von Verantwortung sprechen und Situation, gilt das für beide gleichermaßen, die finanziert werden wollen und aber auch die Finanzinstitute selbst. Und hier möchte ich auch kurz erwähnen, wir haben am 6. und 7. Mai unser Franchise-Forum und wir versuchen, diese Themen, die du jetzt auch gerade auch angeteasert hast, unter anderem eben auch Finanzierung, nicht nur versuchen, sondern wir werden sie auf der Bühne behandeln. Das heißt also, was sind die Herausforderungen, was ist zu tun, was ist unser Appell an die Teilnehmer? Und da sind eben auch Finanzinstitute wie Franchise-Systeme vornehmlich gleich also vertreten. Und wir wollen es tatsächlich auch so handhaben, dass wir das Thema Partnerführung, Qualifizierung, das Thema rechtliche Fragestellung hier ganz stark im Sinne des Praxischecks in den Mittelpunkt des Forums stellen und tatsächlich auch darauf aufsatteln, dass wir fortwährend über das Jahr, also diese Woche, wir sind beim 4.2., kommt auch eine Übersicht aus Veranstaltungen raus, was dieses Jahr innerhalb des Franchise-Verbandes passiert. Und es finden ganz viele Roundtables und Austauschrunden zum Thema Finanzierung eben auch statt, um eben die handelnden Akteure, die finanziert werden wollen, wie aber auch entsprechend, also die Franchise-Systeme, wie entsprechend die Bankensysteme ranzubringen und eben auch darüber zu diskutieren, diesen Engpass zu lösen und auch ein stärkeres Verständnis dafür zu finden. Wir haben, letzter Satz zum Beispiel auch wieder hier am 1. April, den Bürgschaftsbankentag mit 17 Landes-Franchise-Beauftragte, um eben auch Systeme mit den Bürgschaftsbanken wiederum an einen Tisch zu bringen. Also da passiert ganz viel. Am Ende ist es immer eine Individual- in Einzelentscheidung, welcher Nehmer dann zu welchem System auch gehörend finanziert wird. Aber trotzdem gibt es hier eine wunderbare
Und von welchem
Standardisierung.
Bankberater das okay bekommt, ne? Das ist ja durchaus auch eine Individuumsgeschichte, muss man auch
Es ist
dazu
eine
sagen.
Individuumsgeschichte, ganz genau. Und gleichzeitig empfehlen wir auch hier immer, auch das können wir belegen, den Systemcheck durchzuführen. Also die Vollmitgliedschaft ist tatsächlich eine Möglichkeit, schneller in die Finanzierung zu kommen, weil die Banken das als Grundlage sehen, dass dieses System auch funktioniert. Also der Systemcheck ist nochmal hier als kleiner Appell an diejenigen, die noch nicht zertifiziert sind, ein Hinweis und auch einen Expertentipp, diesen zu nutzen, um bessere Finanzierungspartner zu erlangen.
Sind dir in den letzten Monaten irgendwelche innovativen Lösungen begegnet, also Finanzierungsquellen abseits des klassischen oder auch Finanzierungsansätze, Finanzierungsberater, die einen ganz besonderen Weg gehen oder ähnliches, dass man entweder Banken besonders gut, besonders leicht überzeugt oder eben andere Fremdkapitalgeber identifiziert? Ist dir da irgendwas begegnet so in den letzten Monaten, wo man sagen kann, hey, da könnte was Neues aufkommen, auch wenn es vielleicht noch nicht zu Ende, also noch nicht 100% aussprechbar ist?
Also ich würde es jetzt gar nicht so sehr auf die letzten Monate begrenzen, sondern es ist eine Entwicklung, was wir schon seit Jahren sehen, dass dieses klassische Generalfinanzierertum, alles aus einer Hand, aus einer Bank, immer mehr diversifiziert. Das heißt also, wir haben die Bank, wir haben eine Bürgschaft, wir haben eine Mietkaution, wir haben Leasing, wir haben Factoring. All diese Faktoren greifen damit rein. Bedeutet, da sind viele Akteure, die mit den Systemen zusammenarbeiten, um eine Gesamtfinanzierung plus Eigenkapital, nicht zu vergessen, dann
Oh ja.
auf die Beine stellen. Bedeutet, das ist definitiv ein Trend. Es gibt nicht die eine Bank, sondern es gibt ganz viele Akteure, die dann eine Gesamtfinanzierung stemmen.
Okay. Du, lieber Jan, ich würde sagen, oder? Wir haben jetzt weil wenn ich gucke, oh, wir haben schon 50 Minuten miteinander gequatscht und wir könnten locker nochmal 50 Minuten miteinander sprechen, glaube ich. Ich würde
Definitiv.
sagen, an der Stelle machen wir mal eine Pause. Und treffen uns zu gegebener Zeit vielleicht vor dem Franchise-Forum nochmal wieder und machen nochmal so ein Status-Update und gucken einfach, was so die Franchise-Wirtschaft bewegt. Und vielleicht greifen wir auch das eine oder andere Thema noch auf, das jetzt heute dann nicht mehr zur Sprache kam. Jetzt für den Moment würde ich sagen, vielen lieben Dank für den Rundumschlag und das Spiel zwischen pointiert und fundiert, das wir hier gerade spielen durften. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dir ganz vielen lieben Dank für deine Einblicke, Gedanken und ja, eine schöne, erfolgreiche Woche und eine spannende Zeit bis zur Wahl, lieber Jan. Und euch da draußen genauso. Macht es gut.
Steffen, ich habe zu danken. Ganz herzlichen Dank für den wirklich immer tollen Austausch mit dir. Und ich kann nur sagen, ich freue mich aufs nächste Mal.
Sehr gerne. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lange nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partnern. In diesem Sinne macht es gut, bis zur nächsten Episode. Ciao.